rund um die Gesundheit.
Herzlich willkommen, eine neue Folge vom RKH-Talk, alles rund um das Thema Gesundheit. Und da bin ich gespannt, was mein heutiger Gesprächspartner mir alles erzählen kann. Es geht nämlich um ein ganz besonderes Thema und dafür darf ich begrüßen den Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, da stolper ich schon, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Herzlich willkommen, Dr. Clemens Henze.
Schönen guten Tag.
Schön, dass wir eigentlich bei Ihnen sein dürfen. Wir sind in einem Ihrer Sprechzimmer untergekommen, hier in der Klinik in Ludwigsburg. Jetzt habe ich gerade schon den Titel gesagt, Oberarzt, und dann sind es drei Titel eigentlich: Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin. Was kann man sich darunter genau vorstellen?
In erster Linie einen sehr langen Weg. Der beginnt natürlich wie jeder Arzt letztendlich mit einem Medizinstudium über 6¼ Jahre. Formal bei mir waren es halt etwa 7. Und dann sucht man sich eine Fachdisziplin aus, in der man sich vorstellen könnte, auch bis zur Rente letztendlich zu arbeiten. Und bei mir war das nicht sofort klar, was ich eigentlich machen möchte. Ich glaube, das geht einigen so. Ich kenne sehr wenige, die von Anfang an sagen, ich gehe auf jeden Fall da rein. Ja, sondern es ist eher so ein Hineingleiten in etwas und so eine Mischung aus Interesse und Erfahrungen, die mich dann dazu gebracht haben. Bei mir war der Weg ein bisschen gebahnt, familiär letztendlich. Mein Vater ist selbst Hausarzt gewesen und von daher hatte ich so zu 50-60% schon letztendlich einen medizinischen Beruf, obwohl ich mich ein bisschen gewehrt habe, muss ich gestehen. Also ich wollte Tischler werden, ich wollte Anwalt werden. Es gab also einiges, was ich auch in Erwägung gezogen habe, Zimmermann. Und dann bin ich als Zivildienstleistender letztendlich mit langen Haaren dann noch in den Rettungsdienst gegangen, habe dann meinen Rettungssanitäter gemacht. Dann gab es noch die 2000-Stunden-Regelung. Ich konnte also über 2000 Arbeitsstunden dann den Rettungsassistenten anerkannt bekommen, und das war in den 90er Jahren noch möglich, und habe mich dann irgendwann fleißig auf die Medizin, aufs Medizinstudium beworben. 94 war es dann soweit, die Grenzen waren geöffnet schon ein paar Jahre und ich bin dann als Wessi in den Osten gegangen und konnte mich da dann wirklich austoben und mich finden in erster Linie, weil das ist so eines der größeren persönlichen Themen, dass man halt sagt, okay, was mache ich, wer bin ich, wo gehe ich hin? Und durch die Rettungsdiensterfahrung konnte ich natürlich schon sagen, ja, Medizin macht Spaß. Ich hatte während dieser Tätigkeit eigentlich erst so gemerkt, ja, ich könnte mir das auch vorstellen, weiterzumachen, was, sag ich mal, als der Bundeswehrersatzdienst sein sollte, war dann tatsächlich für mich eher wegweisend als mein späterer Beruf, ungeachtet der familiären Belastung, die ich ja auch hatte. Es gab dann ein Schlüsselerlebnis für mich, ja, dass einer der Notärzte, der eben noch bei uns auf der Rettungswache saß, ja, und ich noch jung und beeinflussbar, und das war ein cooler Notarzt, und der kriegte dann einen Notarzteinsatz, und dann war die Meldung irgendwie Suizidversuch, irgendwie aufgeschnittene Handgelenke. Es war Sommer und ich stand im ersten Stock auf dem Balkon und er ging halt unter mir entlang und zog sich die Handschuhe mit einem sehr verwegenen Blick nach oben quasi in mein Gesicht hinein an. Und dieser doch profane Grund war dann halt so für mich auch ein Schlüsselerlebnis. Und gut, den verwegenen Blick, den hätte ich ja üben können letztendlich. Man muss ja nicht unbedingt dafür studieren. Aber das, was da drumherum und dazu führt, dass man das dann auch wirklich authentisch machen kann, das hat mich gereizt. Und so bin ich dann halt dann doch irgendwann ins Medizinstudium hineingekommen.
Da sind jetzt schon Beschreibungen dabei, wo man schon merkt, also gerade die Notfallmediziner, die Sanitäter, die wissen ja nie, was auf sie zukommt. Da kriegt man einen Anruf, kriegt so einen ungefähren Bericht, was los sein könnte, kommt dann hin und wird meistens ja dann doch völlig überrascht. Also man muss ja wirklich alles drauf haben und auf alles gefasst sein zum einen. Genauso Intensivmedizin ist ja auch extrem einfach die härtesten Fälle von allen. Und Anästhesiologie gilt ja auch oft als Königsklasse. Also da haben sie sich schon so die Champions League, die drei Champions League eigentlich ausgesucht der Medizin, oder?
Nö, das ist eine Betrachtungsweise. Was hat mich dazu geführt? Nach dem Medizinstudium bin ich dann nach Großbritannien gegangen. Ich gehörte noch zu der Generation, die das Arzt im Praktikum haben absolvieren müssen. Und ich habe es dann, weil ich ja vorher schon mal berufstätig war, nicht eingesehen, dann für den gleichen Lohn wie vor dem Studium zu arbeiten in Deutschland und dafür halt wirklich fast 200 Stunden im Monat zu haben. Das war für mich inakzeptabel. Deswegen bin ich dann nach Großbritannien gegangen, habe mich darüber beworben, bin ein paar Mal hingeflogen für Vorstellungsgespräche und habe dann im wunderschönen Lake District in Whitehaven, tatsächlich eine Hafenstadt in der Nähe von Sellafield. Und da habe ich angefangen und war eigentlich erstmal Pulmonologe in Ausbildung und bin dann nach 3 Monaten in die Geriatrie gewechselt mit Stroke Unit. Und das kam mir sehr entgegen, weil, wie gesagt, ich wusste ja immer noch nicht so genau, was ich machen wollte. Also das britische System, das auch vorsah, dass ein junger Arzt sich erstmal orientieren muss in der Welt der Medizin, kam mir da entgegen. Ich habe also verschiedene Disziplinen dann besucht. Ich war ein halbes Jahr insgesamt in der Geriatrie. Ich war auch in der Pädiatrie. Ich habe HNO gemacht, Kolorektalchirurgie. Und dann waren meine 18 Monate rum. Und dann hat mich der Zufall eher hier nach Südwesten der Bundesrepublik verschlagen. Und dann gab es natürlich die Notwendigkeit, okay, was machst du dann eigentlich, wenn er nach Deutschland kommt? Was habe ich mir vorstellen können, so im letzten halben Jahr des Arzt im Praktikums, war so die Überlegung, okay, ich will schon in ein Fachgebiet, das umfangreich ist. Also mich irgendwie hineinwuseln und graben in eine Subspezialisierung, das war nicht mein Ding. Ich wollte schon ein Generalist sein und bleiben. Deswegen kamen für mich drei Möglichkeiten in Betracht, noch aus britischer Sicht, wenn man so will, einmal Accident und Emergency, was ja dort ein eigener Facharzt ist, ein Consultant, oder die Anästhesie oder Allgemeinmedizin. Da mein Vater Allgemeinmediziner war und ich ihn auch ab und zu vertreten habe, tages- und wochenweise in seiner Allgemeinmedizinerpraxis, hatte ich eine Vorstellung davon und je mehr Vorstellungen ich bekam, desto weniger konnte ich es mir für mich vorstellen. Das gab natürlich einen kleinen familiären Disbalance. Mein Vater hatte sich gewünscht, dass ich die Praxis übernehme, hat aber auch eingesehen, dass meine Gründe und mein Wohlergehen letztendlich auch etwas wert sind und hat dann gesagt, es ist akzeptierter, ist in Ordnung. Ja, und dann kam ich nach Deutschland, dann fiel schon mal Accident und Emergency raus. Es gab wohl mal so versuchsweise in München so ein Facharztprojekt, das sich meiner Kenntnis nach nicht durchgesetzt hat und dann blieb mir eigentlich nur noch die Anästhesie. Ja, jetzt war ich ja als AEP und ohne Anästhesieerfahrung letztendlich nicht gerade sehr attraktiv, aber es hat sich dann doch Klinik Weibling erbarmt, mir Unterschlupf zu gewähren und da habe ich meine ersten 3 Jahre Anästhesie gelernt. Ich habe so ein kleines Gerangel zwischen dem Chef und mir und dann bin ich ad hoc zum Ende des Monats gegangen und nach Damp an die Ostseeklinik. Das war so die erste Stelle, die sich ja zufällig nahtlos anschloss. Da war ich auch 1,5 Jahre, bin dann zurück und dann hier in Ludwigsburg gelandet.
Sehr bewegte Geschichte auf jeden Fall, bis es dann hierher ging. Warum aber dann ausgerechnet hier in Baden-Württemberg? Also waren Sie hier schon immer verwurzelt dann? Sie haben ja gesagt, Wessi ging nach Osten, aber waren Sie tatsächlich von hier aus der Region oder?
Nee, ich bin aufgewachsen im Großraum Hannover. Als ich in Großbritannien sich meine Zeit dem Ende näherte und ich mich ja auch irgendwann bewerben musste, kam dann so kurz vor Weihnachten ein Anruf eines Studienfreundes, der hat Jura studiert und der erzählte so, wie man sich halt sowas erzählt und was so die Neuerungen in seinem Leben waren, was bei mir sich so täte und sagte halt seine Freundin, also sie hätten sich getrennt. Er war damals in Stuttgart Assistent der Geschäftsführung in einem Modedesign-Label und er könne sich die Wohnung in Stuttgart-Fasanenhof nicht alleine leisten und steht halt auch irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch. Die Freundin war weg und ich hatte noch 2 Monate irgendwie, bis ich einen neuen Job brauchte. Naja, also haben wir gemeinsam gesagt, okay, 2 Männer, eine Wohnung, könnte passen. Und so haben wir es dann halt gemacht. Er ist für mich hier tatsächlich so ein bisschen Klinkenputzen damals gegangen, in den Kliniken, Anästhesie-Sekretariaten vorgesprochen, okay, bei wem würde es sich lohnen, mal eine Initiativbewerbung zu starten. Und die habe ich dann halt angeschrieben. Weibling wurde es dann und das war tatsächlich reiner Zufall irgendwie. Es war nichts geplant in der Hinsicht.
Was fasziniert Sie jetzt aber an der Arbeit so, dass Sie dann letztendlich doch in diesen 3 Gebieten hängen geblieben sind, in denen Sie jetzt schon ein paar Jahre sind?
Ich sehe die Anästhesie als problemlösende Disziplin. Und das kommt mir entgegen. Ich sehe mich eher als sehr pragmatischen Menschen, der naheliegende und manchmal auch MacGyver-Lösungen letztendlich, denen es das leicht fällt. Und in der Anästhesie, ich denke, das täte fast jedem Mediziner gut, ein paar Monate in Anästhesie zu verbringen, um einfach die 3 Ks, die, sag ich mal, vielleicht notwendig sind, um seinen Mann und seine Frau stehen zu können, zu erlangen oder zumindest mal eine Vorstellung davon zu bekommen. Weil ich glaube, die Anästhesie ist das in einem besonderen Maße in der Lage zu vermitteln. Damit meine ich die Klarheit in einer Situation zu erfassen. Ich meine auch die Kompetenz letztendlich in einer für die meisten Menschen stressauslösenden Situation letztendlich auch klar zu kommen und das einordnen zu können. Man lernt da die Priorisierung letztendlich. Was könnte diesen Menschen am ersten helfen tatsächlich, um ihn aus einer kritischen Situation zu befreien? Das ist etwas, was für mich den Reiz in der Anästhesie ausmacht. Wir haben natürlich lange Phasen, wo man einfach nur vor sich hin drielt, wo scheinbar nicht viel passiert, eine gewisse Routine natürlich sich einstellt und ist gezwungen, letztendlich ständig wachsam auf Änderungen zu reagieren. Ja, und hier lernt man in der Anästhesie kennen, aus Beobachtung heraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das sind sehr, sehr feine Beobachtungen. Ne? Das heißt also, kleine Änderungen am Monitor können einen schon letztendlich in eine Richtung zwingen zu gucken. Ja? Und irgendwann gibt es dann so ein Cut-off, das ist eher so innen, den man dann so findet oder sagt, okay, es gibt bestimmte Werte. Ab da muss ich aktiv werden, muss ich entweder was überprüfen, Blutbestimmung vornehmen oder ich muss tatsächlich was machen und gegensteuern. Und diese Balance zu finden, ja, das ist etwas, was für mich immer noch Spaß macht und weswegen ich auch diesen Berufszweig Streik immer wieder ergreifen würde. Um das dritte K noch zu erwähnen letztendlich, ja, das wäre die Konsequenz, dann auch entsprechend zu handeln. Also so, was man beobachtet hat, nicht einfach verstreichen zu lassen, sondern konsequent danach handeln, was sinnvoll ist und was dem Patienten dient.
Ich hätte nach dem dritten K sonst schon nachgefragt. War es dann aber auch immer das Ziel, so ein bisschen in der Karriereleiter nach oben zu kommen? Sie sind jetzt Oberarzt. War das tatsächlich ein Ding, was Sie sich auch irgendwie vorgenommen haben oder einfach gedacht haben, nee, Hauptsache Spaß an der Arbeit und der Rest kommt vielleicht von alleine?
Interessanterweise, als ich mich hier in Ludwigsburg beworben hatte, stellte mir mein viel zu früh verstorbener Chef, Professor Geltner, gleich beim zweiten die Frage, naja, Herr Henze, was muss ich denn bei Ihnen erwarten? Ne, wenn ich mir so Ihren Lebenslauf anschaue, dann haben Sie nicht länger als 3 Jahre an einer Stelle irgendwie verharrt und haben dann gewechselt. Was planen Sie denn mit mir oder hier in Ludwigsburg? Ich suche eine Stelle, wo ich tatsächlich alt werden kann und auch das Rentenalter erreichen kann. Und dass diese Stelle letztendlich in erster Linie halt von dem Team abhängt und natürlich auch vom Chef, weil ich dann schon mit einigen Chefs zu tun hatte, die mich nicht an den Stellen unterstützt haben, wo ich es erwarten würde als Mitarbeiter. Jetzt nicht als persönlich, sondern auch vom Prinzip her, wie geht ein Mensch mit einem Mitarbeiter um? Und habe hier tatsächlich eine Familie und Heimat gefunden. Das hat der Professor Geltner wirklich sehr schön im Blick gehabt und hat es genau so, wie man sich es eigentlich vorstellt, sich verhalten. Mein persönliches Ziel wäre, mein Facharzt hier zu machen und das wollte ich so bis zu meinem 40. Lebensjahr erreicht haben. Ich war 38, also knapp geschafft. Und ja, ich hatte nie eine universitäre Karriere irgendwie im Blick durch meine Vorerfahrung im Studium, in der Studentenvertretung und auch in den verschiedenen Gremien einer Universität war ich da dann doch einigermaßen abgeschliffen und das war nichts, war klar, dass das nichts für mich ist. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht Oberarzt wäre schön, aber da ich keine Promotion irgendwie abgeschlossen habe, war es dann halt für mich eher so unwahrscheinlich und wäre auch zufrieden, wenn ich als Facharzt quasi ins Rentenalter ginge. So, jetzt hat sich dann natürlich ergeben, es ist ja eine große Klinik, dass es Ausschreibungen gab und die ein oder andere war dann halt so, wo ich gesagt habe, ja, könnte sein, also ich hätte eine Idee, passt nicht hundertprozentig auf die Stellenbeschreibung, ja, vielleicht passt sie auf einen anderen besser, aber ich dachte, okay, wenn ich irgendwie mal Oberarzt werden will, dann muss ich auch sagen, okay, ich habe Interesse, wie wenn ich durch eine Bewerbung. Also habe ich mich einfach mal auf eine Stelle beworben, die eigentlich für wen anders vorgesehen war, was auch in Ordnung war. Aber ich wollte erstmal sagen, hier, ich melde mich mal. Damit hatte er mich so ein bisschen auf dem Schirm. Ich denke, es ist in erster Linie so auch sein Wunsch und Wille gewesen, der gesagt hat, okay, der Henze, der kann und der will mehr. Und der hat dann eine Nische für mich gefunden. Und das war die Hyperbarmedizin, also Tauchmedizin, Druckkammermedizin. Und hat mich dann tatsächlich so mit sanften, fordernden Druck letztendlich in diese Richtung geschoben. Und irgendwann gab es dann halt erst eine Funktionsoberarztstelle, auf die ich mich dann beworben habe und mich bewähren musste. Und später wurde die dann halt dann auch ausgeschrieben als Oberarztstelle. Und den Posten habe ich jetzt halt inne. Mein Lebenslauf ist auch da. Trotzdem, ich bin nicht die ganze Zeit hier gewesen, aber ich habe mich beurlauben lassen für ein Jahr erstmal, weil in Gelsenkirchen wurde ein komplett neues Druckkammerzentrum gebaut. Und die haben halt das Ganze von null auf aufgezogen. Die hatten halt einen, der schon mal Geschäftsführer von Druckkammern war und am Rest keinen Mediziner, der da irgendwie Erfahrung hatte. Und ich hatte gerade eine Honorararztstelle irgendwie mal übernommen im Wuppertal und dann sprach mich dieser Geschäftsführer an, man kennt sich in dieser kleinen Szene, ob man sich nicht mal abends treffen könne irgendwie, ja, ich kannte ihn ja auch schon von hier und dann haben wir uns da zu einem wirklich köstlichen Spare Ribs Abend quasi getroffen, in einer völlig urigen, umgebauten Stadtbad quasi, in einer sehr lustigen Toilette für Männer letztendlich, ja, da vor dem langgezogenen Pissoir gab es da Frauen drüber, so im 50er, 60er Jahresstil gezeichnet, die halt quasi dann immer so nach unten guckten und sich dann gegenseitig austauschen, was sie da denn da sehen, ja. War echt sehr schön. Empfehle ich jedem, sich das mal anzuschauen. Also, und da sagt er, ja, er sucht halt händeringend jemanden, der irgendwie ein bisschen Erfahrung hat, das zu machen. Und ich habe dann mit meiner Familie gesprochen, habe mit meinem Chef hier gesprochen. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du machen, aber maximal ein Jahr Freistellung von hier, weil sonst verlernst du deine Skills in den anderen Bereichen, wenn du nur das eine machst. Und da sage ich, okay, das soll mir reichen, weil mit meiner Familie war dann auch schnell klar, dass wir hier 2 Jahre vorher ein Haus gekauft und nicht gleich wieder umsiedeln werden. So, also bin ich dann für ein Jahr erstmal nach oben, nach Gelsenkirchen gegangen, habe dieses Druckkammerzentrum begleitet, dann als leitender Oberarzt und bin dann letztendlich nach geplanter Zeit dann auch wieder zurückgekommen.
Jetzt war es eine lange Geschichte, trotzdem mal die Frage noch, weil jetzt so viele verschiedene Arbeitsbereiche ja auch angefallen sind. Als was sehen Sie sich denn jetzt eigentlich? Als Anästhesist, als Intensivmediziner, als Notfallmediziner oder sehen Sie sich einfach als alle drei und man kann es gar nicht so unbedingt voneinander trennen?
Ich sehe mich tatsächlich in erster Linie so als Generalist, vielleicht Advokat des Patienten und mein Patienten gut rekrutiert sich ich nun mal aus diesen Bereichen. Damit habe ich Schnittmengen, sowohl in Notaufnahmen, auf der Straße, in den Wohnungen und Häusern, aber natürlich auch im OP und auf den Intensivstationen. Von daher, ich bleibe dabei, ich mag es eher, ein Generalist, der vielleicht inzwischen alt werdenden Schule zu betrachten.
Weil die nächste Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, was muss denn ein guter, in dem Fall dann Anästhesist, Notfallmediziner oder eben Intensivmediziner können? Dann kann man auch sagen, was muss ein guter Generalist denn eigentlich können? Also worauf kommt es da eben drauf an? Sie haben schon gesagt, so schön die Stimme des Patienten zu sein so ein bisschen. Sehen Sie sich tatsächlich in der Rolle oder eben, ja, was zeichnet einen guten, in dem Fall Generalisten aus?
Ich denke, ihm zeichnet aus, dass er die Kompetenz mitbringt, viele Erkrankungen zu kennen, viele Menschenschicksale, Patientenschicksale auch zu kennen im Laufe der Jahre und da dann eigene Kohorten zu bilden. Die größte Schwierigkeit, die ich nach dem Studium hatte, war die mir aberzogene Neugier wieder zurückzugewinnen. Man lernt eine Menge an Faktenwissen. So, und unser Gehirn kann leider Absolutes nicht behalten. Das ist eigentlich schon seit über 130 Jahren bekannt. Und nichtsdestotrotz ist das die am häufigsten verwandte und vermittelte Methode, wie man lernt. Unser Gehirn kann viel besser assoziieren und verknüpfen. Und das absolute Faktenwissen und die Neugier zurückzugewinnen erfordert, es ist ein Prozess, man muss neugierig werden, das geht nur, indem man Fragen stellt. Und Fragen muss man im Kopf erstmal pflegen und als Möglichkeit erwägen. Und dann muss man sich oft in den Arsch treten und auch wieder ärgern, dass man nicht wieder eine Frage generiert hat, im Geiste zumindest mal, man muss ja nicht immer alles aussprechen. Ich denke, die Neugier wiederzugewinnen war das, was mich am schnellsten und am weitesten nach vorne gebracht hat. Und das ist auch das, was eigentlich jeder Arzt oder jeder Mensch eigentlich braucht, um in seinem Bereich, wo er ist, auch gut werden zu können. Wenn ich eine Feststellung treffe, dann schließe ich meinen Geist und dann passiert erstmal nichts. Gerade bei uns Männern. Sehr unvorstellbar quasi. Eine angelnde Frau habe ich echt selten gesehen, muss ich sagen. Aber Männer können tatsächlich dastehen und nichts denken und da passiert auch nichts. Also gerade wir Männer sind vielleicht in der Bredouille, Fragen zu generieren, ja, und den Geist wach zu halten. Und das wäre sozusagen eine der Teilantwort, die ich da geben würde. Also einen guten Arzt, einen guten Generalisten macht die Neugier aus, die er mitbringt und die er dann paaren kann mit seinen erworbenen und erfahrenen Kompetenzen.
Dann versuchen wir mal auch ein bisschen kreativ zu sein. Orthopäden gelten ja oft so als die Handwerker der Medizin, weil die halt wirklich mit Hammer, Meißel und Säge gefühlt an den Patienten rangehen. Welches Handwerk oder welche Arbeit, welchen Job würden Sie sich selber geben, wenn es jetzt quasi nicht die Bezeichnung Arzt gäbe?
Ich glaube, das fällt mir recht leicht. Mein Opa war Tischler und ich habe das Holzwurmige letztendlich doch irgendwo mit im Blut und auch so ein Haus mit zu renovieren, letztendlich auch mit noch eigenen Eigenanteilen. Ich arbeite unheimlich gern mit Holz. Also Zimmermann und Tischler, was ja als einer der Berufswünsche letztendlich auch mal auf dem Plan stand in meiner Pubertät. Das wäre, glaube ich, dann so mein Handwerk und damit wäre ich gar nicht so weit entfernt von einem Orthopäden.
Ich wollte gerade sagen, das passt ja wenig zu dem Anästhesisten, oder? Der ja sehr feinfühlig sein muss. Ich hätte jetzt eher gesagt, vielleicht irgendwie ein Uhrmacher, der ein genaues Gespür haben muss oder vielleicht auch ein Alleinunterhalter, der einfach ganz viele Instrumente gleichzeitig spielen können muss. Wäre nicht sowas eher passend als ein Tischler, der ja doch hobelt. Sie hobeln ja eher recht wenig in ihrer Arbeit, oder?
Ich denke, jeder wendet das an, was an die Situation angemessen ist. Und manchmal braucht es den Hobel, wenn mal Grobes gefeilt werden muss. Ja, und manchmal braucht es dann doch eher filigranere Instrumente. Und das unterscheidet sich eigentlich nirgendwo. Also das ist eigentlich immer der Fall. Ja, also auch das gehört mit zum Teil der Cars, letztendlich zu wissen, wann wende ich was an.
Jetzt sind Sie schon seit über 20 Jahren ja, glaube ich, im Medizin-Business, sage ich mal, mit drin. Inwiefern hat sich die Medizin da auch aus Ihrer Sicht verändert?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Dadurch, dass man älter wird, stellt man irgendwann fest, dass man selbst älter wird und man immer mit scheinbar jünger werdenden Menschen zu tun hat. Und das ist natürlich auch Teil eines jeden ausbildenden Betriebs, wenn man so will, dass man immer wieder mit jungen Menschen zu tun hat, was ich sehr genieße. Sodass ein Wandel manchmal über die Generationen letztendlich dann doch feststellbar ist in bestimmten Bereichen. Das heißt, die Herangehensweise, das Herantreten und die Bedürfnisse haben sich gewandelt. Nichtsdestotrotz, die Generationen, die vor mir waren, an Ärzten und so meine, ist vielleicht so ein bisschen so die Übergangsgeneration, dass man sagt, sehr, sehr hoher Selbstaufopferungsanspruch, vielleicht auch Selbstbereicherungsanspruch, Ne, in der Historie, der Herzklappenskandal in den 90er Jahren quasi war schon etwas, was da nur die Spitze des Eisbergs war. Und das war nicht richtig und wird auch nie richtig sein. Aber das Selbstaufopfernde ist etwas, was, sag ich mal, gefühlt schwindet. Wobei ich glaube, dass auch die jüngeren Generationen durchaus aufopferungsvoll sind in ihrem Bereich, aber besser in der Lage sind, eine Grenze zu ziehen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Und das ist das, was meine Generation, glaube ich, nicht ganz so gut beherrschen. Von daher habe ich da durchaus einen gewissen neidvollen Blick auch darauf. Wenn es um die Medizin direkt geht, ja, wir haben mehr Techniken. Und das ist das, was mich stört tatsächlich, muss ich sagen, mit mehr ein Filmzitat. Ich liebe Filme. Der erste Spider-Man, da sagt der Onkel zu ihm, with great power comes great responsibility. Und man hat uns great power gegeben, wir haben die uns auch erarbeitet. Und wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Und die Verantwortung, die ich in den letzten 20 Jahren letztendlich beobachte, ist, dass es ein fast Gießkannenprinzip zu nennen, das Umgehen ist. Und ja, wir brauchen Erfahrung. Wir müssen wissen, was wir mit welcher Methode erreichen können. Und wenn wir diese Erfahrung haben, da muss ja, hat ja jeder seine eigene Lernkurve, dann sind wir in der Lage, die gezielter anzuwenden. So, und ich beobachte halt nicht, dass man das gezielter macht, sondern dass das Gießkannenprinzip letztendlich flächendeckend immer noch angewandt wird, wo ich mir wünschen würde, dass man einfach auch mal sagt, okay, hier haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass etwas Bestimmtes vorliegt. Ich verzichte darauf, im Anbetracht des Patientenwunsches oder auch meinetwegen der Ökonomie zu sagen, okay, das Restrisiko trage ich mit. Und dem entgegen steht letztendlich eine empfundene Klagefreudigkeit der Bevölkerung. Wenn man jetzt sozusagen in die Bereiche hineingeht, muss man sagen, okay, Klagefreudigkeit, ja, mag es geben. Ich habe bewusst gesagt empfunden. Wenn man in die Zahlen hineingeht, ja, die steigen, aber nicht in dem hohen Maße. Und der Prozentsatz ist extrem gering, wo wirklich etwas ist. Und da steht und fällt vieles wieder mit der Kommunikation. Und während uns die Juristen sagen, gebt nie etwas zu in der Klinik, ist aber genau das, was eigentlich ein Angehöriger oder ein Patient letztendlich zumindest mal wissen muss, was passiert ist, wie es sich erklärt. Und am liebsten möchten die auch hören, quasi, was man denn als Konsequenz daraus zieht. Und das ist etwas, was ich auch mit Bedauern feststelle, ja, dass man da in eine Situation gebracht wird, die Misstrauen sät. Der Mensch kann nichts anderes, ja, weil wenn ich das Gehirn nicht steuere, dann wird es immer das Schlimmste annehmen. Das ist unsere Biologie, das ist evolutionsbiologisch zwingend notwendig, weil alles, was uns bedrohen könnte, müssen wir überbewerten. Deswegen ist das kein kluger Umgang damit. Also eigentlich müssen wir üben, ausreichend verbindlich und offen mit Angehörigen und Patienten zu sprechen, ohne eine rechtliche Verbindlichkeit gleichzeitig einzugehen.
Das ist fast schon ein unmöglicher Grad, auf dem sich es wahrscheinlich zu wandeln dann geht, weil Sie die Patienten gerade schon ansprechen. Ich denke, Ihre drei Bereiche sind die, die ja wirklich alle Patientenformen abdecken, oder? Also was da zu Ihnen kommt, das geht wahrscheinlich von der Kopfplatzwunde über Bauchweh, über wirklich schwerwiegende Dinge. Ist das auch ein bisschen was den Reiz an der Arbeit ausmacht, dass man wirklich aus dem gesamten Portfolio der Medizin sich eigentlich bedienen kann und auch muss?
Das ist ein größerer Anteil in meiner ungebrochenen Motivation, diesen Job auch weiter auszuüben, zu sagen, es wird nie langweilig. Klar, im OP bin ich mal in verschiedenen Fachbereichen, ja, muss trotzdem da offenen Geistes bleiben und neugierig bleiben. Als Notarzt und auch als Intensivmediziner hat man auch eine unheimliche Bandbreite an Möglichkeiten, was einem Menschen widerfahren kann und womit es sich zu beschäftigen gilt und mit dem man umgehen muss. Man braucht eine Antwort und da hilft die Anästhesie, muss ich sagen, weil dort lernt man ja die Priorisierung. Treat first, what kills first, sagt man so schnell dahin, aber das ist ein kurzer Satz, wo viele Jahre Erfahrung anderer Menschen, nicht nur eigener, letztendlich mit einhergehen. Diese Priorisierung ist etwas, wo man auch üben muss. Es geht nichts ohne Übung.
Jetzt haben Sie in einem anderen Job auch noch Übung und das ist das, was Sie eigentlich schon angesprochen haben mit der Druckkammer, wo wir auch schon davor gesagt haben, Druckkammer kennt man halt so vom Tauchen irgendwie. Jetzt ist Stuttgart nicht unbedingt bekannt als Taucherhochburg. Wie kam es dazu, dass Sie eben genau in diese Fachrichtung gerückt sind und auch geblieben sind? Sie haben ja schon gesagt, Ihr eigener Chef hat sie da so ein bisschen hingebracht, weil da eben der Oberarztposten dann frei war. Aber warum Druckkammer?
Also mein ehemaliger Chef war ein sehr analytischer Mensch und der wird auch dank seiner auch wirtschaftlichen Mitausbildung natürlich gesehen haben, wo gehen Gelder hin, wo können wir es effektivieren. Letztendlich brauchte er tatsächlich jemanden, der Expertise in diesem Fachbereich Hyperbarmedizin bekommt, weil es immer mal wieder vorgekommen ist, dass Menschen mit hohem Aufwand und auch hohem Transportrisiko von hier nach Stuttgart, wo die Druckkammer ja initial war, transportiert werden mussten und dort behandelt werden mussten. Und das waren aufwendige Patienten. Ja. Das, was wir da behandeln aus dem intensivmedizinischen Bereich, sind nicht nur die schwersten Tauchunfälle, das ist tatsächlich eher die Ausnahme, sondern das sind schwerste Wundinfektionen. Ich spreche tatsächlich von im Volksmund wahrscheinlich erst ausgestorben geglaubten Erkrankungen, dem Gasbrand. Diese Sporen, die leben überall letztendlich und man kann einen Gasbrand auch an einem Dornenstich bekommen. Das ist eine sehr rasant verlaufende und mitunter auch tödliche Erkrankung mit über 50% Tödlichkeit. Und die Therapie dieser Erkrankung, dieses Wundinfektes fußt auf vier Säulen, von denen in der Regel, wenn frühzeitig genug begonnen wird, drei ausreichen. Das heißt, die Intensivmedizin, die chirurgische Intervention, die Wunde muss gereinigt, geöffnet werden, da muss Luft dran und die Antibiotikatherapie. Und die vierte Säule, das ist so ein bisschen appendixmäßig, wäre halt die Druckkammerbehandlung. Ja, mit der Druckkammerbehandlung erreichen wir zwei Dinge. Dieses Bakterium, das Sauerstoff gar nicht gut verträgt letztendlich, mit Sauerstoff zu Leibe zu rücken, wie wir es in der Druckkammer tun, ist natürlich ein sehr kluger Schachzug. Zusätzlich deaktiviert letztendlich diese Hyperbarmedizin die gebildeten Gifte dieses Bakteriums und stoppt damit halt auch die weitere Ausbreitung, also in doppelter Hinsicht. Also wirklich eine sehr, sehr kluge Methode, die ich dann tatsächlich auch in dem Bereich in der besten Anwendung sehe, wenn der Mensch schwerst erkrankt ist. Wer Gasbrand sagt, hat auch andere Wundinfekte, die sich rasant ausbreiten, auch mit anaerobischen Bakterien im Kopf letztendlich, die sich aus dem Urogenitaltrakt manchmal generieren, ja, das Fournier-Gangren, aber halt auch sich aus dem Darm an Teilen eingefressene Bakterien, die sich dann halt auch rasend schnell ausbreiten können. Es sind ein paar, die das können, wo, wie gesagt, der Schweregrad letztendlich dann auch den Weg in die Druckkammer oder halt auch nicht bestimmt.
Das heißt, bakterielle Infektionen sind tatsächlich ganz gut geeignet, um in der Druckkammer mitunter behandelt zu werden. Gibt es sonst noch Einsatzgebiete?
Inzwischen etwas nachlassend, aber es gab mal so eine Hochzeit von Kohlenmonoxidvergiftungen, also nicht nur die Suizide, die so ziemlich ins Hintertreffen geraten sind, was die Autoabgase anbelangt, weil der Katalysator auch das Kohlenmonoxid letztendlich verknuspert. Aber es gibt natürlich dann welche, die machen das ganz findig mit Holzkohlegrillen, auch im Auto zum Beispiel. Wer also mit einer Kohlenmonoxidvergiftung kommt und bewusstlos ist tatsächlich und beatmet werden muss, der ist sicherlich in der Druckkammer auch ganz gut aufgehoben. Da ist es einfach eine Entgiftungsmethode und versucht dann auch noch Folgeschäden mit ein paar weiteren Behandlungen zu vermeiden. Auch da gibt es inzwischen seit ein paar Jahren eine Expertenleitlinie, wo man nachhandeln kann. Auch da unterscheidet man letztendlich quasi nach Major-Minor-Symptomen und die Major-Symptome gehören in die Druckkammer.
Jetzt haben Sie schon beschrieben, für was die Druckkammer quasi zum Einsatz kommt, beziehungsweise wann. Können Sie aber mal beschreiben, was da dann genau passiert? Also ein Patient kommt in eine Druckkammer und was passiert dann genau?
Also ich spreche hier von den Notfallindikationen. Das heißt, der Mensch wird bei uns in der Druckkammer, das ist halt eine Röhre, 7,5 Meter lang mit einer Schleuse, wo 2-3 Menschen letztendlich auch reinpassen. Und der wird dann auf eine Liege gebracht, wird dann reingehoben. Letztendlich wird auch da ein Beatmungsgerät und Überwachung angeschlossen. Das muss alles drucktauglich sein. Ja, die normalen Geräte sollte man da nicht verwenden. Und dann werden die Türen geschlossen. Es ist wie beim Tauchen letztendlich. Keiner taucht allein. Es gilt in der Druckkammer genauso. Das heißt also, wenn da ein kritisch kranker Patient ist, sind wir da zu zweit auch drin, weil wir wissen, viele Augen müssen viele Dinge auch beobachten können. Weil wenn ich den Druck erhöhe, dann passiert etwas. Eine Perfuserlaufrate, ich kriege kein Medikament. Und wenn es Wasser ist, blasenfrei aufgezogen. Wenn ich jetzt Druck drauf gebe, wird die Blase kleiner. Damit ändert sich allein die Laufrate des Perfusors de facto am Patienten. Das heißt, ich muss das im Blick behalten, wenn er katecholaminpflichtig ist zum Beispiel. Das ist natürlich der kritischste Moment, die Auf- und Abtauchphasen. Nichtsdestotrotz auch da, ich habe einen Beatmungsschlauch, der einen Luftkaff hat. Das heißt, auch da muss ich ständig nachpumpen. Ich muss meine Infusion im Blick behalten. Gasflaschen könnten implodieren. Muss ich alles wechseln vorher. Also es sind Dinge, die gilt es da zu beachten. Was passiert? Wir schließen die Türen. Und dann wird einfach normale Kompressorluft, Druckluft letztendlich hineingedrückt in diese Kammer und damit simulieren wir eine Tauchtiefe. So eine übliche Therapie-Tauchtiefe für Notfälle ist 20 Meter Wassertiefe. Das sind dann also 3 Bar Gesamtdruck und dann kriegt der Patient, spätestens dann kriegt er 100% Sauerstoffbeatmung. Was wir dann machen, ist letztendlich, wir tauschen natürlich einen Großteil des im Körper gelösten inerten Stickstoffs aus durch Sauerstoff und erreichen eine viel tiefere Durchdringung mit Sauerstoff in das Gewebe hinein. Und jetzt ist es so, der Körper hat ja nun mal eine arterielle, kapilläre Versorgung und nur findet Gasaustausch entweder am Endothel statt oder halt an den Kapillaren. Da sind die Wände dünn genug. So, jetzt hat eine Kapillare wenige Zellen, die sie versorgt. Wenn jetzt aber eine schwere Erkrankung, Verletzung eintritt, weichen die Grenzen auf, es kommt Gewebswasser hinein und die Zellen entfernen sich zwangsläufig von der sie versorgenden Kapillare. Der Intensivmediziner macht dann natürlich 100% Beatmung irgendwann, ne, wenn er feststellt, okay, da haben wir ansteigende Werte, die sprechen für eine Sauerstoffunterversorgung und irgendwann ist da halt Schluss und meine Eindringtiefe in der Druckkammer kann ich fast versechsfachen und das ist unschlagbar letztendlich. Das kriegt man mit keiner anderen Methode, aber mit simpler Physik hin.
Ziemlich faszinierend. Ich lerne gerade mit jedem Satz, den Sie sagen, ein bisschen was dazu. Das heißt, für wen und für welche Patienten ist so eine Druckkammer überhaupt? Wir hatten es jetzt schon einmal, Menschen mit bakteriellen Infektionen, eben tatsächlich Tauchunfälle, die aber sehr selten sind und
Kohlenmonoxidvergiftung. An Notfallindikationen würde ich es aktuell, glaube ich, darauf beschränken. Ja. Wir haben ein paar Indikationen, wo der Mensch letztendlich dauerhaft davon profitiert. Ja. Also wir haben die bakteriellen Infektionen ja schon gehabt. Bleiben wir mal bei einer allgemeinen Entzündungsreaktion, egal was die Ursache ist. Wir haben Patienten zum Beispiel, die haben Strahlenschäden. Die haben im Rektum oder im kleinen Beckenbereich letztendlich eine Bestrahlung hinnehmen müssen und manchmal tritt Jahre, Jahrzehnte später eine Unterversorgung der Durchblutung letztendlich auf und es kommt zu Blutungen, rechnen wir von der Strahlenblase, Strahlenzystitis oder auch der Proktitis. Und das sind Patienten, wenn sie wirklich viel Blut verlieren über diese Zeit und halt auch einen starken Leidensdruck haben, die man dort behandeln könnte. Dann haben wir Menschen, die Knochenentzündung oder Knochenmarkraumentzündung haben, die Osteomyelitis im Kieferbereich oder halt der Morbus Albeck im Knie, auch die Hüftkopfgeschichte. Auch da wäre es denkbar, letztendlich auch am Fuß haben wir immer mal wieder solche kleinen Entzündungsherde. Wenn da das konservative Herangehen nicht ausreicht und das, die haben ja meistens schon einen längeren Leidensweg hinter sich und der Mensch auch sagt, okay, eine Chirurgie ist auch ein Risiko letztendlich, dann hätte die HBO, die Hyperbarmedizin, durchaus noch die Möglichkeit, da eine komplikationsarme Methode, die nicht invasiv ist, anzubieten, um diesen Infekt auf den Leib zu rücken oder auch dieser Unterdurchblutung, die es hat, je nachdem, was die Ursache ist. Dann haben wir gerade jetzt durch die Corona-Pandemie einiges an Menschen, die ein Long-Covid-Syndrom haben, also gerade zentralnervöse Störungen, Ausfälle haben, die tatsächlich auch sehr leiden und gar nicht mehr sie selbst sind, wo man ja vermutet, dass eine zentralnervöse Entzündungsreaktion ist als Folge, vielleicht auch eine Aktivierung, Reaktivierung von alten Zellen und Viren, dass es hirngängig ist, wissen wir ja, dieses Virus, dass die tatsächlich, wenn sie zentralnervöse Probleme haben, wie Fatigue, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, bei uns in der HBO ganz gut aufgehoben sind, wo wir tatsächlich so 70-80%ige auf jeden Fall Besserungschancen haben bis hin zur Heilung. Aber 70-80% heilen nicht komplett, aber es ist zumindest eine Besserung zu erfahren.
Da muss ich sagen, ich bin immer wieder überrascht, zu was die Medizin inzwischen alles in der Lage ist. Also man denkt überhaupt gar nicht dran, dass eine Druckkammer solche Sachen beheben oder verbessern, auslösen kann einfach. Wie sehen Sie das denn? Weil gefühlt in der Medizin gibt es aus meiner Sicht fast gar nichts mehr, was man nicht irgendwie behandeln oder fast sogar beheben kann, oder täuscht es?
Es täuscht mit Sicherheit. Wir haben, je nachdem in welchen Bereich man reinschaut, gibt es manchmal mehr offene Fragen als Antworten. Das bisherige Verfahren letztendlich ist in der Medizin oder halt auch in der Wissenschaft gewesen, wir gehen immer rein, immer feiner ins Detail hinein und je detailverliebter man wird, ist man zwar in der Lage, viele Erklärungsansätze zu finden, aber mit einem neuen Erklärungsansatz heißt das nicht, dass wir auch gleich die Lösung dafür generieren oder auch überhaupt generieren können. Wir können es vielleicht erklären und das allein ist schon manchmal für einen Menschen, der leidet, erleichternd zu wissen, warum er was hat. Und das ist ein Teilaspekt, um Menschen zu unterstützen in ihren Prozess, den sie haben. Ja, sei es ein Gesundungs- oder ein Krankheitsprozess. Wir können nicht alles. Und ein Teil in mir wünscht sich auch, dass wir als Menschen ein Mysterium bleiben. Die Sezierung sowohl unseres Körpers bis hin in subatomare Bestandteile hat uns unheimlich viele Erkenntnisse gebracht, über die ich sehr dankbar bin, wo ich auch sage, okay, das kann kein einzelner Mensch mehr bewerkstelligen, überhaupt zu wissen. Also da die Kompetenz zu erringen, erzwingt wirklich, dass Menschen sich spezialisieren. Und dann bin ich froh, dass es die gibt. Muss natürlich auch uns Generalisten geben.
Darf ich nicht unerwähnt lassen, ja?
Definitiv. Wie sind jetzt aber eigentlich die Reaktionen der Patienten, wenn sie hören, okay, es geht in die Druckkammer? Ist da Verunsicherung? Ist da Irritation? Ist da vielleicht Hoffnung? Wie reagieren die?
Die Menschen, die zumindest sich, die suchen eine Lösung für ein Problem. Und die haben sich zumindest schon mal Gedanken gemacht irgendwie, okay, es gibt eine Druckkammer und haben eine Neugier. Was ist das? Was kommt auf mich zu? Und da habe ich schon mal einen Fuß in der Tür. Und die kann man dann gut abholen und denen erklären, was da passiert, dass sie einen Druckausgleich machen müssen. Man kann auch erklären, was im Körper letztendlich passiert und warum der Sauerstoff, auch wenn er, sag ich mal, wir machen ja tägliche Behandlungen mit gerade solchen chronischen Geschichten. Da gehen wir auf 14 Meter Tauchtiefe, kriegen den reinen Sauerstoff über 3x30 Minuten, 10 Minuten Pause, tauchen dann wieder auf. Also es ist schon eine Behandlung, die erfordert, dass der Patient jeden Tag, 6 Tage die Woche in die Druckkammer geht und das mitunter über mehrere Wochen. Beim Long-Covid empfehlen wir ungefähr 20 Behandlungen, das heißt also fast 3 Wochen. Es gibt auch welche, wo wir sagen, okay, es sind 10 Behandlungen erstmal ausreichend. Es gibt auch Menschen, die kommen seit Jahrzehnten, einmal im Monat und manchmal auch öfter letztendlich bei uns in die Druckkammer, die zum Beispiel eine chronische Entzündung haben, wie Multiple Sklerose und sind damit, seitdem sie das machen, anfallsfrei. Also haben keine Cortisontherapie mehr erforderlich gehabt und haben keine von diesen neuen entzündungshemmenden Stoffen. Also sehr, sehr faszinierend, was möglich ist, aber es erfordert halt auch eine Umstellung des eigenen Alltags, entweder temporär oder halt dann, wenn es über Jahre ist, so etwas, dann halt auch darüber.
Was mir gerade noch einfällt, wenn man da als Patient jetzt liegt und da wirken 3 Bar auf einen, spürt man das irgendwie? Also fühlt sich das an, als würde man einfach komplett in diese Liege gedrückt werden oder merkt man, dass das Atmen schwerfällt, wie wenn man jetzt auf einen hohen Berg geht oder wie fühlt es sich an? Weil ich meine, die wenigsten werden wahrscheinlich auf 14 oder 20 Meter schon jemals getaucht haben, um ein ähnliches Verhältnis zu haben. Also wie fühlt sich sowas an?
Also das, was der Mensch als erstes merkt, ist natürlich, dass der Umgebungsdruck sich ändert, ja, und dass er einen Druckausgleich machen muss. Ja. Da ist auch eine ganz klare Empfehlung, lieber früher als später, weil irgendwann ist unsere Lungenkraft nicht mehr in der Lage, den Druckausgleich überhaupt zu machen. Das kommt auch immer wieder vor, muss man sagen, ja, dass wir ein paar Zentimeter oder auch einen Meter mal wieder auftauchen müssen, wenn einer vergessen hat, ausreichend den Druckausgleich zu machen. Ne. Also manchmal ist das tatsächlich so ein kleines Jojo-Abtauchen. Ne. Im Unterschied zur Unterwasserwelt ist es in der Druckkammer natürlich möglich, Nasensprays zu benutzen, was das Ganze doch durchaus erleichtert. Also Druckausgleich muss klappen, ja, aber da ist es wie in der guten Truppe. Das langsamste Glied bestimmt das Tempo. Deswegen bisher gibt es selten wirklich wenigste Ausnahmen, die kann man an der Hand abzählen, wo wir den ausschleusen mussten quasi, weil es gar nicht ging. Was man dann merkt, ist natürlich, ja, ich muss erstmal so eine Maske aufsetzen. Es gibt eine Maske mit einem Haltegummi, was man selbst aufzieht. Man kriegt am Anfang, bis man sich eingewöhnt hat, letztendlich natürlich Unterstützung, taucht ja einer von uns mit ab. Und dann ist man eigentlich autark. Was man dann bekommt, man muss das Auslassventil triggern, da wo der reine Sauerstoff rauskommt. Das sind dann Schläuche in der Decke, die halt rechts und links dann von der Maske weggehen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, zumindest so tief Luft zu holen, dass ich meinen Sauerstoff kriege. Das ist nicht schwer, aber man merkt einfach, dass es einen kleinen Moment einen Ruck gibt beim Einatmen und dann kommt aber alles nachgeströmt. Also das muss man so ein bisschen triggern. Die Ausatmung ist auch aktiv und nicht passiv, weil ich ja auch wieder so ein bisschen dieses Ventil triggern muss, weil sonst saugt es mir das ja sofort raus. Das führt dazu, dass manche Menschen tatsächlich Seitenstechen, Muskelkater bekommen nach der ersten Behandlung. Das ist dann Training letztendlich, ja. Nach 2, 3 Behandlungen ist das dann nicht mehr der Fall. Ja, dann hat man halt entsprechend Atemmuskulatur aufgebaut. Ja, man atmet natürlich komprimierten Sauerstoff. Es ist etwas schwerer, was ein Teilaspekt ist der erschwerten Atemarbeit. Also man kann tatsächlich nicht jeden Menschen da hineinsetzen. Also er muss eine gewisse Lungenfunktion mitbringen und er sollte auch eine gewisse Herzkraft mitbringen. Also einen schwer herzinsuffizienten Menschen muss die Indikation sehr gut sein, um das zu machen.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht Ergebnisse von jetzt speziell der Druckkammer, die Sie als Arzt auch extrem glücklich, zufrieden, stolz vielleicht sogar machen, weil Sie das so gar nicht erwartet haben? Oder ist es, wie Sie eigentlich schon gesagt haben, ja eigentlich eher begleitend und es ist halt dann der gesamte Zusammenhang aus den 4 Säulen, die Sie beschrieben haben. Aber gibt es vielleicht mal auch so einen Ausreißer, wo man sagt, die eine Säule, nämlich die Druckkammer, hat jetzt wirklich den Erfolg gebracht und dass Sie da vielleicht auch besonders stolz drauf sind?
Ich sehe die Druckkammer in der Tat eher als Adjuvant. relevante Methode und in wenigen Fällen tatsächlich auch die einzige Methode, letztendlich Menschen zu helfen, ohne dass sie wirklich eine weitere Verstümmelung zum Beispiel hinnehmen müssen. Ich spiele jetzt ein bisschen auf das diabetische Fußsyndrom an, seit ein paar Jahren letztendlich zumindest mal eine Kassenzulassung hat mit der Druckkammerbehandlung als einzige ambulante Zulassung. Da muss natürlich bestimmte Bedingungen erfüllt sein, aber prinzipiell wäre so ein diabetisches Fußsyndrom in der Lage, mit der Druckkammer letztendlich die Amputation zu vermeiden. Wir haben ein Glanzstück letztendlich mit einem sehr hartnäckigen Patienten, der schon einige Jahre her, der nicht nur mit seiner Krankenkasse sich ordentlich gezofft hat, bis vor Gericht auch gegangen ist, um die Kosten übernommen zu kriegen und der aber auch gesagt hat, ich will diese Amputation ums Verrecken nicht, ich mache diese HBO und der hat über 120 Behandlungsfahrten bei uns absolviert, das hat natürlich auch ein halbes Jahr gedauert, gibt natürlich auch, man muss Pausen einlegen, damit die Lunge oder das Gehirn keinen Schaden nimmt, aber prinzipiell das war ein Mensch, der kurz vor der Amputation letztendlich stand, die Gefäßchirurgen hatten die Messer schon gewetzt und der hat dann durch seine Hartnäckigkeit letztendlich diesen Fuß auf 10 Jahre behalten, bevor man wieder mit ihm in die Kammer ist. Das ist ein Erlebnis quasi, das glaubt man so nicht. Ja, das ist, in der Druckkammer hat man tatsächlich immer mal wieder solche Erlebnisse, wo man das Gefühl hat, das gibt's doch gar nicht. Ja, also dass das wieder gut geworden ist. Und wir haben auch Berichte zum Beispiel, weil er seit 12, 13 Jahren einen Tinnitus hatte, der bei uns wegen des Tauchunfalls letztendlich war, der dann gesagt hatte, mein Tinnitus ist auch weg. Also das ist aber eher mirakulös zu bewerten. Das ist eher wirklich absoluter Zufall. Das würde ich nicht empfehlen. Letztendlich, das ist eher Zufall. Aber es ist toll zu sehen, wenn ein Tauchunfall, der vorher quasi breitbeinig in die Kammer gegangen ist, dann, sag ich mal, nachdem er 10 Minuten irgendwie auf 20 Meter war und mit dem Sauerstoff geatmet hat, schon sagt, ey, super, passt. Und das sind schöne Momente, ja, oder auch, wenn man weiß, okay, da kommt jetzt einer, ich hatte das Weihnachten vor ein paar Jahren, am Heiligen Abend kam dann wirklich abends um 20 Uhr letztendlich der Notfalleinsatz, Kohlenmonoxidvergiftung, ein WG-Fall letztendlich, ein Heizungsmonteur, der sich an einer Heizung letztendlich, obwohl er Warner und so dabei hatte, sich dann doch mit Kohlenmonoxid vergiftet hatte und der auch ordentlich beeinträchtigt war und wo man befürchten musste, dass er auch wirklich einen dauerhaften Schaden im Kopf hinnimmt. Und da lässt man dann auch die Familie dann mal dann daheim und sagt dann, das lohnt sich, dann macht es Sinn. Wenn der dann wirklich geraden Hauptes ohne neurologisches Defizit die Klinik verlässt, das sind tolle Momente, muss ich sagen.
Das ist jetzt natürlich die schöne positive Seite, aber wo sind denn auch die Grenzen dieser Medizin? Also gerade der Druckkammer, wo kann man dann eben nicht mehr helfen?
Wir haben jetzt die Druckkammer so eher als die eierlegende Wollmilchsau irgendwie beschrieben. Ja, sie kann vieles, ne, gerade in so Entzündungssituationen, wobei egal ist, woher die Entzündung getriggert ist. Was definitives Kriterium ist, der Mensch muss ausreichend Herz und Lungen stark sein. Das beinhaltet ja auch, dass wir zum Beispiel intensivmedizinischen Patienten manchmal die Therapie nicht anbieten können, weil ihre Lunge so schwer in Mitleidenschaft gezogen ist, dass der Gasaustausch beeinträchtigt ist. Das heißt, wenn ich über die Lungenbläschen keinen Sauerstoff mehr reinkriege, dann kann ich natürlich auch meinen Effekt zum Zielabstriche machen. Da ist die Sinnhaftigkeit dann nicht mehr gegeben zum Beispiel. Ansonsten ist es tatsächlich eine Möglichkeit, die man erwägen kann, wo man sagt, okay, theoretischer Ansatz, gibt es Erfahrungen. Ich muss sagen, denkbar theoretisch wären zum Beispiel rheumatoide Erkrankungen, ja, genauso wie diese Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, alles Dinge quasi, wo chronische Prozesse sind, wo eventuell die Druckkammer ist, aber wenig Erkenntnisse vorliegen, weil man denkt halt nicht dran.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind Filmfan. Ich habe letztens den Film Into the Deep gesehen, wo es ja um das Tauchen eben auch ging. Wenn man jetzt solche Filme mit der Realität vergleicht, mit den Druckkammern und so, können Sie da als Arzt überhaupt noch zusehen? Müssen Sie einfach lachen oder wie geht es Ihnen bei sowas dann?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt denselben Film, das ist der mit Jean Reno, im Rausch der Tiefe, also ein deutscher Titel. Also im Rausch der Tiefe ist durchaus eine wahren Begebenheit letztendlich nachempfunden und für mich ein Film eine gute Authentizität aufweist mit dem Geschehen um Rekorde ums Apnoe-Tauchen. Das ist schon faszinierend, muss man sagen. Also was diese Menschen da auf sich nehmen, ja, und letztendlich die Gasveränderung, die unter Überdruck und dann wieder beim Auftauchen letztendlich auf einen wirken, dass man da keinen Kohlendioxid-Blackout kriegt, ja, beim Auftauchen, ist schon irre, wie die das trainiert haben und perfektioniert haben. Da habe ich einen riesen Respekt davor. Also der Film ist faszinierend, er ist toll und im Director's Cut, muss man auch sagen, sehr, sehr erheiternd quasi, wo die dann mit einer Piccolo Sekt letztendlich unter Wasser sich dann halt doch nochmal die Stickstoffnarkose etwas vertiefen und wirklich nur noch Blödsinn machen, kriegen natürlich dann auch vom Arbeitgeber etwas Probleme, aber letztendlich, es war es ihnen wert und da sind sie sich auch authentisch. Also sowohl menschlich als auch sachlich ein schöner Film. Ich bin ich. Ja, also es ist eher ein Frauenfilm.
Völlig okay. Man merkt, dass sie nicht nur bei der Medizin vom Fach sind, sondern auch beim Film wirklich Ahnung haben. Jetzt nochmal auf den medizinischen Job zurückzukommen. Warum ist es aus Ihrer Sicht immer noch ein Traum, in der Medizin in diesem Fachbereich zu arbeiten?
Die Medizin öffnet mir die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und einem meiner Lebensziele viel Übung und Erfolge zu bescheren. Damit meine ich, eins meiner Lebensziele ist es, plakativ gesagt, egal wo du bist und wann du bist, versuche die Situation zu verbessern oder mach sie wenigstens nicht schlimmer. Das kann man auch in jedem Beruf letztendlich ein solches Lebensziel haben. Und in der Medizin ist es so, dass man da reichlich Gelegenheit zu hat. Und sei es dem Menschen gegenüber, sei es den Kollegen gegenüber oder halt auch einer Pflegekraft oder auch unseren vielen Hilfskräften, die wir haben, gegenüber. Man hat so viele Schnittmengen auf menschlicher Art und Weise, wo viel Übung ist und wo man einfach durch wenig Anerkennung und Respekt zeigen, so viel erreichen kann. Wir Menschen brauchen sehr, sehr wenig Ermutigung, dass es schon fast beklemmend ist. Und in der Medizin sehe ich da die für mich beste Chance, gepaart mit meinen persönlichen Ansprüchen und Bedürfnissen in einem Umfeld möglichst viel Gutes zu tun. Natürlich habe ich da einen langen Trainingsprozess hinter mir, der ist auch bei weitem nicht abgeschlossen, aber meine Erfolgsquote wird immer besser. Aber ich bin weit entfernt von 100%. Von daher ist für mich die Medizin eine gute Methode und Möglichkeit letztendlich, diesen Zielen nahe zu kommen. Weil gerade auch in der Anästhesie, muss man sagen, ist man ja doch immer wieder, weil man Problemlöser ist, man wird gerufen von Menschen, die ein Problem erkannt haben und sagen, okay, hier brauche ich mal etwas Unterstützung. Und deswegen ist der Anästhesist derjenige, der ja immer zu kritischen oder als kritisch empfundenen Situationen gerufen wird und mit wenigen Blicken letztendlich erfassen kann, okay, das ist wirklich kritisch, da machen wir was oder hier können wir erstmal zwei Schritte zurückgehen und nochmal analysieren. Und das allein ist ja schon schön. Wenn jemand kommt und sagt, Kompetenz, Klarheit, Konsequenz, wir sind dabei, wir helfen.
Wie und wo sehen Sie aber die Zukunft der Medizin, gerade jetzt als Generalist? Also wo sehen Sie die Medizin hingehen für sich?
Ich sehe Aufgaben in einer sehr komplex gewordenen Welt. Und die Aufgaben, die uns bevorstehen, sind sicherlich digitaler, telemedizinischer Art. Sei es, dass wir einen Telenotarzt implementieren, ja auch ein Projekt, das im Kreis Ludwigsburg laufen wird. Sei es das bereits schon seit Jahren laufende, die Betreuung quasi Teleintensivmedizin mit Mühlacker zusammen in Kooperation. Oder das neue COVID-2-Projekt des Landes Baden-Württembergs, was ja auch maßgeblich hier durch das Klinikum Ludwigsburg angestoßen und betreut ist. Also die Telemedizin ist sicherlich etwas, wo es spannend ist, weil man halt dann doch auf ein, zwei Kanäle verzichten muss in der Interaktion, was wiederum eine Herausforderung für uns Mediziner darstellen wird. Da bin ich gespannt, neugierig drauf. Dann wird uns der Fachkräftemangel sicherlich noch eine Weile beschäftigen und das sehe ich sehr differenziert, glaube ich. Das eine ist okay, der Fachkräftemangel ist da. Es gibt bisher meiner Beobachtung nach noch keine Maßnahme oder Maßnahmen Paket, das in der Lage wäre, das Ruder rumzureißen. Das heißt also, ich kann mich jetzt schon darauf einstellen, dass ich wahrscheinlich bis zu meinem Erreichen des Rentenalters mit einer sich verschlechternden Fachkräftesituation umgehen muss. Und das wird dann die spannende Aufgabe zu sagen, okay, wo kann ich medizinische Aufgaben delegieren oder substituieren? Und eins meiner Dornen im Auge, die ich habe, wäre da letztendlich natürlich die Ökonomisierung und die Kontrolle, die diese Ökonomisierung letztendlich mit sich bringt, zu reduzieren, ohne dass es zu einem Qualitätsverlust in der Patientenversorgung kommt. Das, glaube ich, ist eine große Herausforderung für uns alle, weil das, was wir Mediziner letztendlich an Dokumentationsaufgaben haben, ist meiner Schätzung nach vielleicht nur zu einem Fünftel gerechtfertigt, was Patientensicherheit anbelangt, was Denkarbeit auch anbetrifft, quasi, was für uns auch notwendig ist. Wenn ich etwas niederschreibe, ja, dann ist das, hat das eine ganz andere Qualität. Dann habe ich etwas wahrgenommen. Und 80% dient letztendlich der ökonomischen Kontrolle. Und die ist sicherlich in einem gewissen Maße notwendig, aber ich würde mir wünschen, dass die Krankenkassen, unsere Gesundheitsminister letztendlich oder unser Gesetzgeber da uns eher mal es erleichtert und nicht noch mehr aufbürdet an dieser Stelle. Also ich denke, wir sind alle bereit, letztendlich uns an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wo können wir das einfach mal entschlacken? Was ist wirklich zwingend notwendig? Was muss ärztlich sein? Was muss es überhaupt sein? Wir haben ja so eine typische Methode, die wir auch schon aus dem Medizinstudium kennen. Es gibt eine neue Erkenntnis, ab in den Aufgabenkatalog. Anders ist es auch nicht in dieser Ökonomisierung und diesen Krankenkassen. Sie haben ein Problem lokalisiert, ab drauf. Es gibt eine Gesetzgebung oder eine Verordnung dazu und dann steuern wir nach. Ja, ein kleines Beispiel an der Stelle sind ja, sage ich mal, die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Häusern jedes Jahr, wo halt die Entgelte festgelegt werden. Und dann dauert es keine 6 Wochen letztendlich. Dann gibt es quasi eine Fortbildung für die Codier-Experten und Expertinnen, wo es sich lohnt, quasi dann im nächsten Jahr die Augen aufzuhalten und was es lohnt, sich zu codieren. Da ist es interessant, einfach mal drauf zu schauen, was ist Henne, was ist Ei. Und ich denke, ja, es war gut, dass man uns Medizinern in den 90er Jahren auf die Finger gehauen und geschaut hat. Aber jetzt schlägt das Pendel in ein nicht mehr erträgliches Maß und vor allen Dingen auch nicht mehr leistbares Maß über. Und da möchte ich die Pendelbewegung auf- und umkehren. Das wäre die Aufgabe.
Leichter Sisyphus wahrscheinlich, aber oder zumindest eine sehr langwierige Aufgabe. Wohin wird sich aber Ihre Fachrichtung Ihrer Meinung nach auch noch entwickeln, auch mit der hypobaren Medizin?
Ich denke, dass die Anästhesie ihr Kernbereich hat. Sie ist in der Lage, sicherlich Verfeinerungen und neue Erkenntnisse hier und da zu gewinnen. Sag ich mal, an dem Gesamtsetting im Großen wird sich nicht mehr viel ändern. Man kann jetzt dann auch da wieder digital irgendwie versuchen. Wir sind ja in Deutschland mit einer 1:1-Betreuung nicht zwingend die Ausnahme, aber auch im europäischen Ausland gibt es ja doch quasi eher eine pflegegestützte Anästhesieführung zumindest. Und da ist dann halt ein Anästhesist für mehrere OP-Säle letztendlich zuständig. Und von daher kann sein, dass das eine der möglichen Antworten wird des Fachkräftemangels. Und da höre ich dann auch wieder die Kritiker, die natürlich sagen, Qualitätsverlust und nicht zu akzeptieren, wo dann halt auch wieder, was ist denn die Gegenantwort? Wie sollen wir es machen? Also man muss, denke ich, das Bestmögliche holen. Man muss das Bestmögliche fordern für den Patienten. Man muss das Bestmögliche fordern für die eigenen Kräfte und dann schauen quasi, wie man das tatsächlich umgesetzt kriegt. Ja, aber ich denke, wir werden nicht ohne Abstriche in die Zukunft gehen an der Stelle. Notfallmedizin wird sich meiner Ansicht nach möglicherweise tatsächlich auch durch die neue Gesetzgebung, die wir jetzt haben, vielleicht zu entfernen davon, dass es Ärzte auf den Straßen gibt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen, wie das dann auch umgesetzt wird. Ich rechne nicht damit, dass es in 10 Jahren tatsächlich zum großen Umschwung kommt, aber dass da die Ärzteschaft auf der Straße als Notärzte letztendlich wahrscheinlich sich langsam zurückgedrängt sehen wird. Auch das wird natürlich nicht ohne Murren funktionieren. Ja. Man gibt ja ungern etwas her, was einem lieb geworden ist. Mich eingeschlossen, ich wollte ja immer Notarzt werden. Ja. Und hab's dann irgendwann geschafft, aber war auch ein Weg. Intensivmedizin bleibt ein unheimlich spannendes Fachgebiet, muss ich sagen. Also da immer wieder neue Erkenntnisse, immer wieder analysieren, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Nicht nur am Patienten selbst, Tag für Tag, sondern auch quasi in den Kohorten bilden. Ja, wie können wir einem tatsächlich noch was anbieten? Es gibt Erkrankungsbilder, da gibt es mal Neuerungen, es gibt welche, da doktert man hier und da mal rum, es gibt dann mal so en vogue Dinge und wenn man dann in diese Textsuche geht, dann stellt man fest, oh ja, gab es vor 25 Jahren mal, hat man da dann verworfen und jetzt kommt es halt wieder mit neuen Erkenntnissen, aber nicht mit besseren Effekten oder vielleicht besseren Effekten. Also muss man sich fragen, was hat sich geändert? Ja. Von daher, also das denke ich, die Intensivmedizin wird vielleicht auch apparative Möglichkeiten nochmal mit reinbringen und die Waagschale werfen können. Ja, wir sind ja schon in der Lage, so viele Organe zu ersetzen. Das ist ja der Irrsinn eigentlich. Ja. Wir ersetzen, gut, alter Hut letztendlich, die Nierenfunktion. Ja. Wir sind in der Lage, zumindest vorübergehend mal eine Leberfunktion zu ersetzen. Wir sind in der Lage, eine Herz-Lungen-Maschine, also Herz und Lunge zu ersetzen oder isoliert voneinander oder wenigstens zu unterstützen. Also wirklich faszinierend, dass es da es noch Verbesserungen gibt. Ja, es gibt Komplikationen, ja, an denen kann man wahrscheinlich noch dran arbeiten. Ich bin gespannt, was sich da noch tut. Und die Hyperbarmedizin, die ist ja eigentlich auch schon recht alt, muss man sagen. Die Behandlung der Caisson-Krankheit, das sind ja fast 150 Jahre inzwischen. Und an dem Prinzip, an der Physik hat sich nichts geändert. Die Frage ist, können wir noch andere Konditionen letztendlich mit hinzufügen? Ja, es gibt ja auch Gasgemische letztendlich, die ja auch therapeutisch eingesetzt werden, beim Tauchunfall zum Beispiel. Und wir haben es gesehen bei dem Long-Covid, dass wir da ja tatsächlich auch Erkrankungen plötzlich auch mit auseinandersetzen müssen, die tatsächlich da auch eine Berechtigung haben. Es wirkt natürlich immer ein bisschen experimenteller. Das war die gesamte Corona-Zeit. Es ist ein riesen Experiment gewesen letztendlich. Was hilft wem am besten und in welcher Situation? Wo können wir unsere Gruppen bilden? Wem was hilft? Und da ist Long-Covid ein Thema und die HBO hat da auch zumindest mal einen Fuß in der Tür. Und ob da noch was Neues auf uns zukommt, weiß ich nicht. Da würde ich mir wünschen, dass wir auch profitieren von den internationalen Erfahrungen. Ja, es gibt ja, dass ich im Nachbarland Frankreich unheimlich viele Druckkammern und die sind ausgelastet. Ja, also wenn man nach Lille geschaut, die ehemals größte Druckkammerzentrum der Welt, da ein Riesenkomplex, dass sie mit den, ich weiß gar nicht, 80, 90 Tonnen, was diese Druckkammer letztendlich wiegen, zusammen, haben sie in den ersten Stock gebaut, was ich schon architektonisch irre finde. Die behandeln 100, 150 Patienten am Tag. Und die generieren eine Menge Daten, ja. Aber wer liest französische Studien in Deutschland? Die machen das tatsächlich in erster Linie adjuvant, ne, und verkürzen damit zum Beispiel Liegedauern und reduzieren Komplikationen.
Was wünschen Sie sich selber persönlich für die Zukunft noch?
Ich wünsche mir, dass sich nichts ändert. Für mich persönlich. Ich befinde mich in einer überaus glücklichen Situation in meinem privaten Leben und Umfeld, dass es vermessen wäre, daran irgendetwas ändern zu wollen.
Das ist mal ein dermaßen einfacher und schöner Wunsch, da kann man ja gar nichts hinzufügen. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Deswegen sage ich vielen Dank, Herr Dr. Clemens Henzel. Erstens, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die tollen und vielen Antworten, die Sie gegeben haben. Die Zeit, die Sie sich eben genommen haben. Und Dankeschön und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
Es war mir eine Freude. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke ebenso. Dankeschön.